Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallo allerseits, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Ausgeglaubt.
Hallo zusammen.
Ach, wie schön, hier wieder aufzunehmen am Montagnachmittag diesmal. Und wir sprechen heute über das Thema Peter Thiel, die Apokalypse aus dem Silicon Valley. Das ist ein Thema oder ein Feld, das uns umgetrieben hat die letzten Wochen schon. Stefan, du hast einen Blogbeitrag dazu verfasst und wir haben viel diskutiert und gemerkt bei der Vorbereitung, das gibt so viel her, dass wir jetzt mal das Experiment wagen wollen, einen Dreiteiler quasi
zu starten. Ja, genau. Und das hat natürlich damit zu tun, dass du dich schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, auch mit einem US-amerikanischen Phänomen beschäftigst, nämlich dem evangelikal geprägten christlichen Nationalismus, der dort sichtbar wird und erstarkt. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich ist es ja total interessant, oder? Das Christentum spielt eine große Rolle in zwei von außen oft als Einheit diskutierten Bewegungen oder Phänomenen, die aber, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, unterschiedlicher kaum sein können.
Ja, ja. Und das Spannende ist eben, dass es sich um zwei Linien oder Bewegungen handelt, die beide auf ihre eigene Art so einen deutlich rechtspolitischen Einschlag haben und die beide ganz stark spielen oder vielleicht ist das fast ein zu harmloses Wort, aber ganz stark operieren mit diesen Endzeitbegriffen, mit ja, genau. Apokalypse, mit Armageddon, mit Antichrist, mit Endzeitängsten auch zu tun haben und das einmal ein bisschen aufzurollen und zu sehen, welche Unterschiede können wir hier festhalten, welche Einsichten bietet das und wie kann man das auch theologisch so ein bisschen einholen, dass fanden wir doch sehr spannend.
Ja, und wir haben auch ziemlich rasch gemerkt, beide Varianten dieser christlich-ideologisch geprägten Vorstellungen sind politisch im Weißen Haus sehr mächtig geworden, ja. Prägen damit auch die Weltpolitik. Und wir haben gesagt, in dieser ersten Folge fangen wir jetzt mal an im Silicon Valley mit der wahrscheinlich schon herausragenden Figur Peter Thiel und wollen uns da mal anschauen, wie er sich das Ganze eigentlich zurechtlegt und was er drüber denkt und was wir drüber denken, was er drüber denkt. Und wollen dann in der zweiten Folge mit deinem großen Thema weitermachen, nämlich dem US-amerikanischen christlichen Nationalismus.
Ja, ja, man könnte eigentlich sagen, das eine jetzt, die Peter Thiel-Folge, das ist so eigentlich so die katholisch-libertäre Linie, die wir mal fahren wollen. Und dann nächstes Mal eher die reformiert-evangelikale Linie. Ja. Und in einer dritten Folge würden wir dann schauen, wie wir das zusammenführen können und was welche Anregungen sich daraus auch ergeben.
Ja, ganz genau.
Also sehr schön, das haben wir vor, ihr Lieben. Ich glaube, ihr dürft euch freuen darauf. Zuerst kommen wir aber zu unseren Kategorien, nämlich ich beginne mit einem Halleluja. Ich war am Wochenende in Schaffhausen, in meiner Heimat- und Geburtsstadt und habe meine Schwester und ihre Familie besucht und der Sohn ist mein Göttibub, wie man sagt, mein Patenjunge. Und ich habe ihm versprochen, mit ihm ins Kino zu gehen. Er war ganz aufgeregt und hat sich enorm gefreut, hat mir im Vorfeld sogar eine wunderschöne Karte geschickt mit einer Zeichnung. Und jetzt sind wir da ins Kino gegangen und haben uns einen animierten Film mit quasi mit eine Geschichte von Wald und Tieren und Natur und von Menschen, die versuchen, den Wald platt zu machen, um eine große Autobahn zu errichten und die Tiere, die sich dagegen wehren.
Aber nicht die Geschichte vom Maulwurf.
Nein, nicht? Nein, okay. es ging um Biber. Es ging so um Biber. Es war eine wirklich tolle Story und das Schönste war einfach zu sehen, wie mein Göttibub von dieser Geschichte, von diesem Film derart in Bann gezogen wurde.
Du hast mir ein Foto gezeigt von einem kleinen, wirklich süßen Jungen, der mit einer 3D-Brille auf einem Kinosessel sitzt, als ob es nichts anderes als ihn und diese Leinwand gäbe.
Und das muss ich auch sagen, das hat mich sehr berührt und auch erinnert. Ich habe ja früher eigentlich, das ist jetzt ein Vorteil von Kinofilmen, würde ich jetzt mal sagen. Im Kino, da hast du eigentlich die Konzentration auf den Film mit eingekauft und bist ganz da, und ich konnte das früher besser, als ich es jetzt kann, so versinken in einem Film. Wirklich, dass ich dann, wenn der fertig ist, dass ich eine Zeit brauchte, um wieder in der normalen Welt anzukommen, weil ich mich für 2 Stunden in diese Geschichte so vertiefen konnte. Und das ist mir bei Serien zu Hause auf Netflix und so auch immer mal wieder passiert, aber die Gefahr ist da viel größer, dass man nebenher noch irgendwie seine Mails checkt oder auf Social Media Second Screen mäßig unterwegs ist, und dann ist die Aufmerksamkeit so geteilt und man beginnt dann Dinge in anderthalbfacher Geschwindigkeit zu gucken oder vorzuscannen.
Das machst du
wirklich auch? Ja, habe ich auch schon gemacht, leider. Und das ist ja eigentlich, genau,
Manu,
es ist ein Kapitalverbrechen Kunst
wirklich, das
Filme machen.
Das darf man nicht.
Ja.
Ich habe meine Tochter dabei erwischt und dann habe ich wirklich gesagt, das geht nicht.
Ja, es ist eigentlich ein Verrat an allem, was mir lieb und teuer ist. Und doch habe ich mich selber dabei schon ertappt.
Das hast
und
du mir wirklich noch nie erzählt.
Das habe ich dir noch nie gestanden, gell? Aber es ist auf jeden Fall, es hat mich sehr berührt, weil er war völlig, ich konnte mich auch mit ihm während des Films kaum unterhalten, weil er einfach ganz bei dem Film war und völlig begeistert und so. Und das war einfach ein ganz schöner, wirklich auch irgendwie magischer Moment. Und den nehme ich jetzt aus dem Wochenende mit auch der impliziten Ermutigung, mir Momente des völligen Versinkens in eine Geschichte auch wieder mehr zu gönnen.
Ah, Manu, das freut mich. Ich habe ja eher, ich weiß gar nicht, ob es ein Stoßgebet ist, aber jedenfalls eher eine peinliche Geschichte zu erzählen.
Stoßgebet!
Einmal im Jahr haben wir bei uns im Haus, wir wohnen so in einem Mehrfamilienhaus, etwa 18 Parteien, haben wir diesen Brunch. Früher war es ein Osterbrunch, jetzt sind alle über Ostern sowieso immer weg, dann geht das nicht mehr an Ostern, dann holt man das irgendwann nach. Und genau das haben wir auch getan. Und da hängt jeweils eine Liste im Fahrstuhl, wo man ausfüllen kann, was man denn mitbringen wird. Und ich bin kein großer Koch vor dem Herrn, aber was ich ganz gut hinkriege, ist Brot backen.
Ja,
und etwas,
das
was ich wirklich ziemlich gut kann, ist dieser Butterzopf.
Ja. Ja. Und zwar sogar richtig mit 1 Kilo oder richtig viel Teig.
Ja, ja. Habe ich eben auch wieder gemacht, gell?
Ja, auch.
Und habe mir wirklich so gedacht, ja, ich mache das jetzt so richtig, weißt du, so mit Übernachtgarre und hey, der Teig, der war wirklich, ich glaube, den hättest du auf den Boden schmeißen können und der wäre an die Decke gesprungen. Oh, der war wirklich so was von elastisch und parat. Und ich habe dann gedacht, ja, jetzt mache ich, weißt du, so ein Zopf, der so richtig krass aufgeht. Also ich binde den so richtig eng, stauche ihn noch ein bisschen zusammen, lass ihn dann nur kurz aufgehen und dann ab in den Ofen. Und normalerweise schaut der dann aus wie so ein Michelin-Männchen. Man will ihn einfach anschneiden und reinbeißen. Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe einfach zu viel gemacht. Ich habe einfach übertrieben und das Ding ist quasi explodiert. Es sah dann irgendwie so aus, weißt du, so wie ein Teig, in dem drin eine Explosion passiert ist, während er gebacken worden ist. Und es sah ganz, ganz furchtbar aus. Und ich habe mich so geschämt, diesen Zopf dann zum Brunch mitzubringen. Und dann kommt natürlich die Nachbarin, die nicht mal auf die Liste eingetragen hat, dass sie etwas mitbringen wird, und bringt so ein Brot mit, was nicht mal der Bäcker annähernd so gut hinkriegen könnte. Und das war dann wirklich so ein Downer. Und ich habe aber auch viel Demut gelernt an diesem Sonntagmorgen.
Aber hat er denn geschmeckt, dein Zopfer?
Ja, der hat schon geschmeckt. Aber weißt du, das sagt man dann immer so, um die Leute zu trösten, die das nicht können. Sage ich auch immer zu allen ganz nett. Aber eigentlich hat man schon immer so eine kleine geheime Verachtung und denkt, weiß nicht mal, wie man das Ding schön hinkriegt. Und ja, jetzt war ich auch mal in dem Team.
Ja, ich habe ja immer noch in Sachen Backen, ich backe ja auch sehr gerne, und ich habe immer noch vor, einmal einen richtig schönen Winster-Zopf zu machen. Ja. Und ich habe das schon zweimal begonnen und dann irgendwann sind mir quasi diese Teigstränge irgendwie, habe ich mich verheddert in diesen Teigsträngen und gedacht, das ist mir jetzt einfach zu blöd, weil das ist so irgendwie mit 8 Strängen, das sieht total geil aus, wenn man fertig ist. Aber ich habe das also mit YouTube-Tutorial nicht mal richtig geschafft, ohne Wutausbrüche. Und bis jetzt habe ich immer aufgegeben, aber spätestens in meinem Ruhestand werde ich dann mal anfangen, Winster zu
flechten. Wir machen dann eine kleine Bäckerei auf. Ja, Manu, lass uns einsteigen mit dem Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, wir haben schon angekündigt, es soll um die Apokalypse aus dem Silicon Valley gehen. Und das ist eine ziemlich interessante Sache, weil wir hier in Deutschland, in der Schweiz oft so über Religion in den USA sprechen, als gäbe es auf der einen Seite den Papst, den katholischen Hirten, der irgendwie noch vernünftig und gemäßigt ist, und auf der anderen Seite die durchgeknallten Evangelikalen, die auch irgendwelche Ideen haben. Aber wer ein bisschen genauer hinschaut, merkt, dass das etwas komplizierter ist und dass sich nicht der ganze Katholizismus dem Papst zuschreiben lässt. J.D. Vance zum Beispiel ist selbst ein überzeugter Katholik. Und er hat ganz eigene Stichwortgeber. Das sind dann nicht die charismatischen Evangelikalen, sondern das ist eine Art katholisch geprägte oder inspirierte, ja, Religiosität, Ideologie, die im Silicon Valley großen Zuspruch hält und dort einen ganz starken Verfechter gefunden hat mit Peter Thiel. Wer wissen will, wer Peter Thiel ist, findet dazu wunderbare Podcast-Folgen. Manu, du hast dir gerade auch eine 6-teilige Podcast-Folge über ihn angehört. The Peter Thiel Story heißt die, glaube ich.
Gell? Ein Riesenerfolg gewesen im letzten Jahr. Wirklich eine spannende Doku-Reihe quasi, in der die ganzen Hintergründe, Lebensgeschichte und dann eben auch der Einfluss erklärt wird, den Peter Thiel auf aktuelle Geopolitik und vor allem auf die US-Politik genommen hat, bis hin dazu, dass eigentlich ziemlich schlüssig gezeigt wird, dass er eine der entscheidenden Personen hinter der Wahl von Trump und ganz besonders hinter der Setzung von J.D. Vance als Vizepräsident ist. Ohne ihn wäre sehr wahrscheinlich Vance nicht dort, wo er jetzt ist. Also eine schillernde Person, die aber sich doch an entscheidenden Stellen auch wirklich in die Politik und in die Geschehnisse einmischt.
Mehr ist als eine politische Stimme, eigentlich einer, der Fakten schaffen kann mit Unternehmen, die er gründet, mit Unternehmen, die er finanziert, und andererseits aber eben auch ein geisteswissenschaftlicher, ein christlich sehr, sehr interessierter Typ, der sich für das Christentum, für Religionsphilosophie ganz stark interessiert. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Manu, wenn ich so an mein Theologiestudium zurückdenke, dann war Eschatologie nicht ein Riesenthema. Ich habe das dann eher so in meinem Doktoratsstudium nochmal kennengelernt über meine Professorin Magdalene Fretlö, die mich betreut hat, die stark an eschatologischen Themen gearbeitet hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich das jetzt hier kennenlerne. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht an einen Gottesdienst erinnern, in dem die Eschatologie, die Apokalypse, der Antichrist, das Armageddon oder der Katechon irgendwie eine große Rolle gespielt hätten. Wie ist es bei dir?
Ja, eben ganz anders, muss ich sagen. Obwohl beim Theologiestudium, beim universitären Theologiestudium, ich kann mich nicht erinnern, auch nur eine einzige Vorlesung oder ein einziges Seminar besucht zu haben, in dem Endzeitvorstellungen, Eschatologie, wie man theologisch sagt, eine zentrale Bedeutung gehabt hätte oder eine Rolle gespielt hätte. Also alles, das ist also höchstens irgendwo in Form einer vagen Hoffnung auf die Wiederherstellung aller Dinge und so, aber das ist nie ausgeführt worden. Und das hat mich insofern befremdet oder auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, als ich in einem evangelikalen Milieu aufgewachsen bin. Da werde ich sicher in der nächsten Folge nochmal von erzählen, in dem Endzeitfragen eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben und in Predigt und Unterricht und Lehre und überall eigentlich verhandelt wurden. Die Offenbarung war ganz wichtig. Man hat sie gelesen als einen praktisch einen Fahrplan durch die Endzeit und hat alle möglichen politischen Ereignisse versucht von der Offenbarung her zu deuten.
Ja, ja, also, das ist zwar genauso das, was ich auch kennengelernt habe, so diese Weltuntergangspropheten, die quasi alle Zeichen der Zeit so gedeutet haben, dass wir jetzt in der Endzeit sind, dass Armageddon kurz bevorsteht und dass man jetzt die richtige Seite wählen muss, aber das waren halt immer die anderen.
Ja, ja.
Und als ich dann an der Uni Bern mit dem Doktoratsstudium angefangen habe, hat sich da eine Assistentin mit Miroslav Wolf auseinandergesetzt. Und der macht ja tatsächlich auch was zu Eschatologie. Also eigentlich ist sein ganzes Denken davon ganz stark geprägt. Und für mich war das zunächst total strange, weil schon nur das Thema der Eschatologie, also die Lehre der letzten Dinge, die Betrachtung vom Ende her, vom Weltgericht oder wie man das auch immer nennen will, ehrlich gesagt sogar die ganze Johannes-Apokalypse, war für mich eigentlich immer Stoff für religiöse Schwärmer und Frömmler.
Ja, ja. Ja, und ich bin hier sehr stark geprägt gewesen durch meine Jugend und Kindheit in evangelikalen Kreisen und mit einer großen Selbstverständlichkeit aufgewachsen, auch mit diesen Begriffen Antichrist, Apokalypse, die Offenbarung, diese ganzen Vorstellungen der einer heilsgeschichtlichen Lesung der Offenbarung und so. Da bin ich mit groß geworden und dann eigentlich unterversorgt gewesen im Theologiestudium. Man muss aber auch sagen, da können wir nächstes Mal ein bisschen tiefer noch reingehen. Es gab dann schon einen großen Offenbarungsüberdruss oder Endzeitüberdruss, auch bei den Evangelikalen. Man hat dieses Pferd fast zu Tode geritten in den 70er, 80er, 90er Jahre. Da gab es Bestseller zu Endzeitthemen und alles. Und dann so ein letzter Aufschwung waren dann die 2000er. Also war dann quasi der Millenniumswechsel. Das hat sich nochmal verbunden. Diese Ängste vor, weißt du noch, vor diesem, wie hat man das genannt? Dieser nicht Big Bang, aber diese...
Ja, aber irgendwie ist der Computer...
Genau.
2000 irgendwas
das,
nicht anzeigen
da
kann.
Alles
und alle Flugzeuge werden abstürzen.
Alles abstürzt, genau. Ja. Und das hat sich nochmal verbunden mit so gewissen Endzeitvorstellungen und Ängsten. Und danach ist so ein bisschen der große Überdruss eingezogen, bis jetzt zur Trump-Ära, wo das wieder richtig aufkommt.
Ich würde schon sagen, so insgesamt war das immer eher etwas für evangelikale Literatur, für Bekehrungspamphlete und nicht unbedingt fürs Feuilleton der FAZ oder der NZ.
Ja, ja.
Und das hat sich jetzt wirklich ganz stark geändert und Peter Thiel ist dafür eine ganz besonders interessante Figur. Selbst evangelikal sozialisiert, aufgewachsen damit, dann im Studium mit katholischer Theologie, und zwar jetzt nicht irgendwie, weißt du, so rechtskatholisch-konservativer Theologie, sondern so René Girard ganz speziell in Berührung gekommen, auch über einen Professor, der, was jetzt rechte Positionen angeht, wirklich gänzlich unverdächtig ist, mit Wolfgang Palava. Das war wirklich jetzt, eigentlich waren das Adressen, wo man sagen müsste, ah, das könnte so einen richtig klassisch christlichen Bildungsweg geben und der könnte jetzt auch ein Postevangelikaler geworden sein. Aber weit gefehlt. Denn Peter Thiel hat zu René Girard und dann auch zu Carl Schmitt, den er ausführlich studiert hat, ganz eigene Ideen entwickelt. Und vielleicht könnte man sein Anliegen jetzt mal am Anfang dieser Folge auf eine Grundfrage verdichten, an der er sich abarbeitet und weshalb für ihn die Apokalyptik, der Antichrist, der Katechon, all diese Begriffe plötzlich eine ganz, ganz tragende Bedeutung entfalten. Und diese Frage lautet, was, wenn nicht die Katastrophe selbst das Gefährlichste ist, sondern die politische Reaktion auf die Angst vor der Katastrophe. Versuche das ganz kurz auszuführen. Wenn man von Armageddon spricht, dann hat man sofort diese Schreckensbilder im Kopf. Irgendein Komet prallt auf die Erde. Alle Atomraketen starten gleichzeitig und zerstören die Welt für immer. Eine Klimaerwärmung kommt, die alles Leben unmöglich macht. Es kommt zu einer Implosion. Es wird alles Leben auf der Erde für immer vernichtet. Letztendlich natürlich sind es alles unterschiedliche Vorstellungen, die wir davon haben, wie eine neue Arche Noah-Sintflut passieren könnte.
Ja.
Und Peter Thiel sagt, ja, da macht ihr aber einen Fehler, wenn ihr das selbst schon mit dem Schreckensszenario verwechselt. Das ist gar nicht das Schreckliche. Das mag die Krise sein, das mag die Bedrohung sein. Aber das, was wirklich gefährlich ist, davor, wo wir uns wirklich fürchten müssen, ist das, was die Politik aus der Angst vor diesen Krisen und Schreckensszenarien tun wird.
Genau, und da kommt eben schon überraschenderweise bei Peter Thiel diese Figur des Antichristen ins Spiel. Und das lässt ja schon aufhorchen. Also Peter Thiel hat vor nicht allzu langer Zeit im Silicon Valley eine ganze Vortragsreihe gehalten über den Antichristen, über die Figur des Antichristen. Und das ist doch ungewöhnlich, wenn ein Tech-Milliardär, der seine Finger in allen möglichen technologischen Großunternehmen und Konzernen hat, wenn der plötzlich sich ergeht in philosophischen und theologischen und dann eben auch politischen Ausführungen über die Figur des Antichristen. Und für ihn ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist für ihn der Antichrist ist quasi, das ist wie das die Reaktion auf diese apokalyptischen Ängste. Also er sagt, auf der einen Seite haben wir in der Moderne ganz reale Endzeitrisiken, also die Apokalypse droht, wie du es jetzt beschrieben hast, und als Reaktion auf die Ängste vor der Apokalypse kommt jetzt bei ihm die Figur des Antichristen auf. Das ist entweder eine Person oder ein System, ein staatliches in ein überstaatliches System, das aus diesen Endzeitängsten, aus diesen apokalyptischen Horrorszenarien Kapital schlägt und eine einheitliche Weltregierung etabliert, eine internationale Regulierung, eine eigentlich, man könnte es so sagen, auf der einen Seite ist das Chaos der Apokalypse, das ist das apokalyptische Chaos-Szenario, und um das zu verhindern, kommt dann der Antichrist mit dem Gegenteil, der hegt das Chaos ein durch die totale Kontrolle, durch die auch die Ausbeutung der Bevölkerung, durch höchste Steuern, durch einen Sicherheitsapparat, auch durch Einschränkungen von Freiheit. Also Thiel ist ja ein großer Befürworter der Meinungsfreiheit. Für ihn, er ist auch ein großer Kämpfer gegen diese ganzen Wokeness, wie er das nennt, Wokeness-Ideologie und diese DEI, diese Diversity, Equity, Inclusion Programme und so. Das ist für ihn ganz schrecklich. Da werden Freiheiten beschnitten. Und der Antichrist, der verkörpert all diese Einschränkungen von Freiheit im Namen der Sicherheit und des Friedens.
Ja, genau. Oder in der christlichen Tradition ist der Antichrist ja eigentlich diese endzeitliche Gegenfigur zu Christus. Und zwar eben gerade nicht ein Monster, nicht jemanden, den man fürchten würde, wenn man ihm begegnet, sondern eine Macht, die Heil, Frieden, Einheit verspricht und uns gerade darin täuscht und in falscher Sicherheit wiegt.
Ja.
Und Peter Thiel sagt jetzt, ja, also schaut's euch doch mal an. Wir haben ja jetzt lauter Gefährdungen, die dieses Ende auslösen könnten. Denkt an KI, denkt an Klimaerwärmung, denkt an die atomare Bedrohung, die wir für uns selbst darstellen. Und wenn wir jetzt in die Welt hinausschauen, wer verspricht uns denn Heil, Frieden und Einheit? Das sind doch bestimmte politische Systeme, die eine globale Ordnung schaffen wollen, die im Namen von Frieden, Sicherheit und der Abwehr von Katastrophen und Gefahren dann unsere Freiheit zerstören.
Ja, ja.
Und das Ganze hat bei ihm natürlich dann wirklich auch nicht nur diesen theoretischen, vielleicht provokativ gemeinten, ja, Anteil, sondern da denken dann mindestens seine Jüngerinnen und Jünger schon ganz stark an die Administration unter Präsident Obama, oder? Also auch sowas, weißt du, wie die obligatorische Krankenversicherung für alle, oder? Das ist natürlich für sie quasi wie ein Zeichen des apokalyptischen Reiters, das es jetzt zu deuten gibt,
ja,
oder?
Krass.
Das ist ein nächstes Siegel, was doch jetzt allen die Augen öffnen muss, dass da der Antichrist am Werk ist.
Ja, ja. Das ist schon verrückt eigentlich für unsere Wahrnehmung oder zumindest für unsere vielleicht auch sehr stark links progressiv gefärbte Sicht auf Politik und Welt, ist das kontraintuitiv, dass er in Obama und eben nicht in Trump die Figur oder eine Verkörperung quasi des Antichristen oder antichristlicher Tendenzen erblickt, weil dort eben der Sozialstaat ausgebaut wird, weil da Steuern erhoben werden, auch die Reichen, die Milliardäre zur Kasse gebeten werden. So, das ist ihm ein Dorn im Auge, nicht nur wahrscheinlich, weil er selber Milliardär ist und von diesen Steuern dann betroffen wäre, sondern auch, weil er eben darin genau ein Zeichen sieht dieser freiheitseinschränkenden Kräfte, die Sicherheit und Frieden versprechen und schlussendlich den Menschen gängeln und in ein globales Einheitssystem einzugliedern versuchen. Da ist übrigens eine Parallele auch zu den, da können wir nächstes Mal auch drüber reden, zu den Endzeitvorstellungen oder antichristlichen Ideen in der evangelikalen Szene, die da in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts so stark aufgekommen sind. Da hat man auch den Antichristen immer als einen Globalisten verstanden, einen, der es schafft, durch geschickte Rhetorik und gezielte Versprechen und ein allglatter, aber auch sympathischer Typ, der quasi die Loyalität der ganzen Welt hinter sich bringt und es schafft, alle hinter dieses Versprechen eines globalen Friedens zu versammeln und dann aber sukzessive eben seine antichristliche Agenda, das ist bei den Evangelikalen dann aber wirklich wörtlich gemeint, also gegen das Christentum, gegen den christlichen Glauben gerichtete Agenda durchzusetzen. So hat man das. Aber der Globalismus und diese Welteinheitsregierung, das sind Berührungspunkte.
Ja. Und das wäre dann eigentlich der wahre Antichrist, oder den es jetzt aufzuhalten gilt. Und es gibt in der christlichen Theologie dafür ein sehr altes Bild, das im zweiten Thessalonicher Brief begegnet, und das ist der Katechon. Mhm. Der Katechon würde übersetzt vielleicht ein Aufhalter oder ein Hemmender sein. Und da ist eigentlich die Idee, dass es eine Art Macht ist oder vielleicht auch eine Person, das weiß man nicht so genau, die das Erscheinen des Antichristen und damit das jüngste Gericht verzögert und hinauszögert. Mhm. Der bleibt aber nicht, der ist etwas, was dann auch aus der Mitte entfernt werden muss. Also der kann quasi nicht die Rettung bringen, aber der kann den Antichristen aufhalten. Mhm. So, und höchstwahrscheinlich, aber ich bin kein Neutestamentler, oder, war das ein Antwortversuch oder ein Hinweis auf einen Antwortversuch, der vielleicht damals schon gängig war, um zu erklären, warum ist denn eigentlich Christus noch nicht zurückgekehrt? Also im ersten Thessalonicher Brief haben wir ganz stark diese Erwartung, dass Christus sehr bald wiederkommt. Ja. Und das wichtigste Bekenntnis, das man sich zugerufen hat, war ja kein Bekenntnis im Sinne von ich glaube an Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist oder irgendwie sowas. Das wichtigste Bekenntnis war wahrscheinlich Maranatha. Also Herr, komm. Ja. Und zwar bald. Ja. Und das war eigentlich etwas, was man in der Phase des zweiten Thessalonicher Briefs, also vielleicht zwei, drei Generationen später dann, einsehen musste, der ist gar nicht gekommen, wie kommt das? Ja. Und da wird jetzt die Idee stark, dass da ein Hemmnis besteht, was den Antichristen aufhält und damit aber auch das jüngste Gericht und damit auch die Wiederkunft Christi. Mhm. So. Und das ist jetzt eine Idee, die dann im 20. Jahrhundert von Carl Schmitt, dem Staatsrechtler, der ein waschechter Nazi wurde und trotzdem theoretisch, was die Rechtsphilosophie angeht, einiges auch verfasst hat, was Maßstäbe gesetzt hat und was heute wieder entdeckt wird, der sagt eigentlich, ja, das Katechon ist eine christliche Ordnungsmacht, die durch Gewalt das Chaos verhindert. Also letztendlich ist es eigentlich eine Art Legitimation von Gewalt im christlichen Sinne, um das Chaos zurückzubinden. Und an diese Idee schließt nun auch ein Peter Thiel, aber nicht nur er, auch Peter Dugin aus Russland kennen wir ihn, ist ein philosophischer Denker dort, der für Putin wahnsinnig inspirierend ist und auch für die russisch-orthodoxe Kirche ein wichtiger Denker ist. Die schließen jetzt eigentlich an diese Gedanken an und sagen, ja, es braucht tatsächlich eine Gegenmacht, die diesem ganzen Sicherheitsversprechen des politischen Liberalismus an den Karren fährt.
Ja. Also wir haben jetzt eigentlich so mit verbaut einen kleinen Grundkurs in christlicher Endzeitlehre oder Eschatologie. Also wir reden von erstens Apokalypse, zweitens vom Antichristen und dann drittens von diesem Katechon. Das ist ein ziemlich schillernder Begriff. Also der Katechon ist, wie du gesagt hast, sind eigentlich die Gegenkräfte, die das Aufkommen des Antichristen verhindern und die eben dieses Ende der Zeit aufhalten. Und vielleicht eben, ich verweise immer wieder auch auf die nächste Folge, weil hier gibt es, glaube ich, einen entscheidenden Unterschied. Bei Peter Thiel ist der Katechon, also das, was den Antichristen aufhält und auch das Ende der Zeit aufhält, das sind Kräfte, die es zu stärken gilt. Also er macht es das ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, macht er sich stark dafür, dass eben die Menschen alles dafür tun müssen, um diese Welteinheitsregierung zu verhindern, um dieses Aufkommen des Antichristen, um diesen den Boden zu entziehen und eigentlich in dieser eben endzeitlich apokalyptisch aufgeladenen Risikosituation dann doch moderierende Kräfte oder Kräfte stark zu machen, die den Antichristen aufhalten. Und das ist ein entscheidender Unterschied, würde ich sagen, zu den evangelikalen Vorstellungen. Da wird natürlich nicht der Antichrist befördert oder beschleunigt, aber in evangelikaler Theologie und Vorstellungen gibt es ganz, ganz stark diese Haltung. Wir müssen eigentlich die Wiederkunft des Herrn ist da natürlich da die entscheidende Bezugsgröße und nicht der Antichrist an sich, aber wir müssen die beschleunigen und wir können die beschleunigen, indem wir den Menschen von Jesus erzählen und quasi allen Völkern das Evangelium bringen oder auch dann noch ein bisschen martialischer, indem wir selber in den Iran einmarschieren und das Armageddon herbeiführen. So. Da werden eher die Beschleunigungskräfte stark gemacht. Wir müssen jetzt schauen, dass der Herr Jesus bald zu seinem Recht kommt. Und bei Peter Thiel ist eher die Idee, wir müssen das aufhalten.
Und das verbindet ihn eben auch mit Alexander Dugin. Ich glaube, ich habe vorher Peter Dugin gesagt, aber es ist natürlich Alexander Dugin. Und die sagen im Prinzip, naja, also dieser vermeintliche Schutz, den uns diese liberalen, demokratischen Staatsordnungen anbieten wollen. Das ist das wirklich Gefährliche, weil es im Kern das Antiliberale ist, was uns die Freiheit nimmt, was uns einschläfert, was uns der Wachsamkeit und der Kritikfähigkeit auch beraubt. Und dagegen müssen wir jetzt ein radikales Freiheitsprogramm setzen.
Ja.
Eigentlich könnte man sagen, das geht sehr stark auch in eine libertäre Richtung, oder? Und versuche jetzt aber trotzdem mal die Beobachtung, die Peter Thiel macht, ein bisschen zu plausibilisieren und auch stark zu machen.
Ja.
Weil ich glaube, dass er einen realen Punkt berührt. Seine Angst vor einer globalen Ordnung, die im Namen der Sicherheit alles überwacht, reguliert, stillstellt. Ich glaube nicht, dass die einfach absurd ist. Also wir haben das auch in George Orwells Buch 1984 eigentlich schon drin. Das ist eine Angst, die tatsächlich auch unterfüttert werden kann mit Entwicklungen, die es gibt. Und ich nehme ernst, dass diese Katastrophe Angst, die manchmal geschürt wird, tatsächlich etwas Lähmendes haben kann, wo wir auch plötzlich bereit werden, Freiheiten, die Errungenschaften sind des liberalen Rechtsstaats und unserer gemeinsamen Lerngeschichte, ziemlich leichtfertig in einer Panikreaktion einfach auf den Müll zu werfen.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung, die er macht. Also ein Staat, der mehr tut als das, was ein Staat tun soll, nämlich zum Beispiel eine wirkliche Ordnung in einem letzten Sinn oder Rettung oder Sinn oder echte Freiheit zu versprechen, der überzieht sein Konto tatsächlich. Und ich glaube, da nimmt er etwas wahr, wo wir vielleicht jetzt gerade auch als Protestanten ein bisschen zu wenig wachsam waren in den letzten Jahrzehnten. Nämlich, dass auch der Staat, der ein guter und liberaler Staat sein kann, der sich mit vielen unserer Werte identifiziert, dort relativ rasch ins Ideologische und Ersatzreligiöse kippen kann, wo er sich um Sinnstiftung, um die Gestaltung von Lebensentwürfen, die Menschen wählen sollen, etc. pp. Dreht.
Ja. Absolut. Also hätte ich auch unbedingt stark machen wollen, bevor man das jetzt dekonstruiert oder kritisiert oder auch fragt, ja, inwiefern Peter Thiel selber in einer Art und Weise in seine Unternehmen und in gewisse zweifelhafte Tendenzen involviert ist. Bevor man das jetzt kritisiert, müsste man sagen, ja, er hat da auf jeden Fall etwas Entscheidendes gesehen. Also man kann mit Angst ganz, ganz entscheidend Politik machen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Politik ist ganz wesentlich, zum Glück oder hoffentlich nicht nur, aber ganz wesentlich Angstbewirtschaftung. Und niemand hat das besser perfektioniert als die Rechtspopulisten, würde ich dann aber auch sagen. Das ist wirklich sehr gekonnte Bewirtschaftung von Ängsten. Mit Angst kann Politik gemacht werden, und zwar eben letztlich, würde ich sagen, in alle Richtungen oder auf dem ganzen Parteispektrum. Wir haben irgendwie linke Politik versucht, Atomenergieverbot durchzusetzen mit dem Slogan kein zweites Tschernobyl und so. Also da wird auch mit ganz entschieden mit Ängsten operiert. Rechte Politik macht Politik mit Migrationsängsten, mit das Boot ist voll, mit keine nicht mehr als 10 Millionen Einwohner in der Schweiz und so. Es ist erschreckend, wenn man schaut, alleine die Plakatwerbung von Parteien für jetzt in der Schweiz, wo wir ganz viele direktdemokratische Abstimmungen zu Einzelfragen haben, wie oft und überwältigend oft eigentlich mit Ängsten gespielt wird und wie selten positive Visionen, das entscheidende Motiv ist, an denen man anknüpft, auch wenn ich sagen würde oder hoffe, dass auch das dass auch damit Politik gemacht werden kann. So.
Ja, aber ich finde das ganz wichtig, oder, dass das jetzt nicht irgendwie eine abgehobene Diskussion ist, die man irgendwie in einem Studierzimmer führt, sondern ich glaube, man hat das auch an den unterschiedlichen staatlichen Reaktionen während der Corona-Pandemie ganz gut studieren können.
Ja.
Jetzt einfach mal vorausgeschickt, ich hoffe, ihr wisst das alle noch, ich bin ein klarer Befürworter der Impfung, auch bis heute. Ich fand das eine tolle internationale Leistung, was da gelungen ist. Ich habe das befürwortet, ich habe mich selbst geimpft, all das steht für mich außer Frage. Aber was mich tatsächlich erschreckt hat, ist, wie rasch das Stimmungsbild kippen konnte in einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat, dass wir tatsächlich Ethiker und Ethikerinnen hatten, die dafür plädiert haben, eine Impfpflicht einzuführen. Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich, sage ich ganz offen, nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass das möglich ist in den nächsten 10 Jahren.
Ja, vor allem in der Schweiz.
Ja, also das war schon eine Verrücktheit, wo ich gedacht habe, boah, was passiert da und in welcher atemberaubenden Zeit schwingt sowas um? Oder? Also wie kurze Zeit brauchst du diese Angst und diese Polarisierung zu schüren, damit Forderungen gestellt werden können, die wir alle 2 Jahre zuvor für absolut unmöglich gehalten hätten?
Also das kann man wirklich als Wahrheitsmoment festhalten bei Thiels Idee der Apokalypse und des Antichristen. Also mit Ängsten lässt sich Politik machen und es lässt sich eine Politik machen, auch unter dem Namen, im Namen von Friede und Sicherheit, lässt sich eine Politik machen, die dann selber wieder machtförmig wird und auch ideologisch wird. Genau. Und es ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass auch eine linke Politik oder eine linksprogressive Politik, wie sie vielleicht unter Obama gefahren wurde, dass es dort auch auch Entwicklungen gab, wo man den Eindruck bekam, ja, das ist jetzt ideologisch zugespitzt geworden, das ist jetzt, hat auch selber wieder eine machtförmige, auch wenn man das im Namen von Förderung von Minderheiten und von Schutz gegen Diskriminierung und so weiter, all das kann auch eine Dynamik annehmen, die wieder machtförmig ist und an anderer Stelle wieder auch Freiheiten beschneidet, ja, und so weiter.
Also ich finde das völlig richtig, Manu, das auch einzuräumen. Und trotzdem ist es mir auch wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass Obama immer ein ganz, ganz kritischer Zeitgenosse war und bis heute geblieben ist, der auch diese Entwicklungen selbst im eigenen Lager immer wieder kritisiert hat. Aber das weiß ich, dass wir da gleicher Meinung sind. Ich wollte dir da nicht widersprechen, sondern das nur auch noch einräumen. Jetzt kommt eine nächste Denkfigur dazu, oder? Man könnte ja sagen, okay, Ausgangsthese haben wir jetzt, das, was quasi der Antichrist ist, das ist nicht irgendein Belzebul mit großen Hörnern, der uns fressen will, sondern das ist eigentlich ein, ja, ich sag's jetzt mal so etwas zugespitzt, das ist eigentlich ein sozialliberaler Staat, Nanny State, der uns betüdeln und umsorgen will. Jetzt in diesem Bild, das ist nicht meine Meinung. Und jetzt kommt ein zweiter Gedanke dazu, weil man könnte ja sagen, ja gut, dann wählen wir einfach andere Politik. Dann entscheiden wir uns demokratisch einfach anders. Wir setzen auf Bildung, oder so, wie wir das seit etwa 2 Jahrhunderten tun. Aber da kommt jetzt eine spezielle Rezeption von René Girards These ins Spiel, die Peter Thiel ganz stark macht. Mhm. Und zwar geht's bei René Girard unter anderem um das mimetische Begehren. Das mimetische Begehren klingt so kompliziert, aber eigentlich kann man sich es ganz einfach vorstellen. Es ist so, ich begehre nicht das, was ich eigentlich wirklich will, aus meinem freien Wollen heraus, sondern ich begehre dasjenige, was jemand anderes begehrt, mit dem ich dann in ein Konkurrenzverhältnis treten kann. Wir wollen, was andere wollen, daraus entsteht dann Konkurrenz, Rivalität und Gewalt.
Ja.
Und das ist so eine Beobachtung, die René Girard macht. Ich finde die auch unheimlich plausibel. Und für ihn ist dann aber eigentlich das Kreuz, das Kreuz im Christentum, der Christus, der am Kreuz stirbt, ist eigentlich die Ansage des Endes dieser Gewalt bei Girard. Und jetzt, Peter Thiel nimmt das anders auf, oder? Der sagt, ja, das ist nicht nur eine geistesgeschichtliche schöne Denkfigur, sondern darin zeigt sich eigentlich, wie echte Macht funktionieren müsste. Wer wirklich schöpferisch sein will, wer wirklich etwas Neues in die Welt hineinbringen will, der muss der Konkurrenz entkommen. Der muss einen Raum schaffen, in dem es gar keine Rivalität mehr gibt. Und das führt dann letztlich eigentlich dazu, es muss eine Art Totalität, ein Monopol geben. Denn nur im Monopol reagiere ich nicht auf das, was andere tun, bin ich nicht in einem Verhältnis der Rivalität, sondern wirklich frei und schöpferisch. Und das ist dann so diese Art der, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Sehnsucht nach einem Ort jenseits von Widerspruch und Korrigierbarkeit, die er aber zugleich auch als Ort versteht, in dem keine Rivalität und keine Gewalt ist.
Ja, also es ist anspruchsvoll, wie er das verknüpft. Also René Girard, weiß ich gar nicht, ob du das gesagt hast, ist ein katholischer, was ist der, Theologe, Kulturanthropologe,
Religionsphilosoph,
jedenfalls eine sehr einflussreiche Figur, die auch meines Wissens in Stanford gelehrt hat, wo Peter Thiel auch studiert hat. Oder
und eigentlich bekannt geworden zuerst ist er als Anthropologe.
Ja, genau. Ja. Genau. Und er hat wirklich so diese auch sehr spannenden Einordnungen gemacht, in denen man die moderne Lebensrealität auch sehr, sehr leicht einpassen kann. Also dieses mimetische Begehren, diese Idee, die du ausgeführt hast, dass man eigentlich, also er hat ja noch unterschieden, es gibt natürlich physisches Begehren, wenn du hungrig bist, dann bist du nicht nur hungrig, weil du gesehen hast, dass andere essen, sondern weil du das einfach brauchst. Aber er sagt dann, es gibt auch dieses metaphysische Begehren, also alles, was über die Grundbedürfnisse hinausgeht, da sind wir eigentlich, ich will ein bestimmtes Auto, nicht weil ich das unbedingt brauche und auch nicht, weil es mir per se gefällt, sondern es gefällt mir, weil es anderen gefällt und ja, weil ich damit einen bestimmten Status markieren kann und weil ich mich damit ausweisen kann gegenüber anderen, die dieses Auto auch gerne fahren würden oder auch schon fahren und so.
Also ja, ich habe das mal von einem Professor ganz super erklärt bekommen. Ich glaube, der hieß Nowiadomski oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Habe das jetzt nicht mehr gegoogelt, aber ich weiß noch, wie er es erklärt hat. Er hat gesagt, dass du Brot willst, das ist nicht das Problem. Da ist keine Rivalität im Begehren selbst, sondern das ist ein ursprüngliches Bedürfnis, was du hast. Dass du aber ein bestimmtes Brot willst, das ist das mimetische Begehren. Ja,
also sogar bei den Grundbedürfnissen schon, essen muss jeder, aber wenn es dann quasi eine Dubai-Schokolade sein muss, dann ist es eben sehr wahrscheinlich deshalb, weil das jetzt Trend ist und weil das alle Influencer auch essen und so. Und bei ihm geht das ja dann eben auf eine gesamtwirtschaftliche Ebene, bei Peter Thiel jetzt, der sagt, unsere ganze Gesellschaft ist getrieben von diesen eigentlich künstlichen Begehren, von diesem abgeschauten Begehren, und da müssen wir rauskommen. Es leuchtet mir nur so halb ein, dass er dann zum Gedanken kommt, eigentlich brauchen wir diese so Wirtschaftsmonopole oder Konzerne, die eigentlich dann gar nicht mehr in diesem natürlichen Wettbewerb sind, sondern die das Spiel quasi komplett für sich bestimmen.
Ja, und das ist aber ein ganz, ganz entscheidender Punkt an dieser Stelle, oder? Weil wenn du dir überlegst, was das jetzt bedeutet für demokratische Verfahren, muss ich ja sagen, ja was? Demokratische Verfahren sind ja gerade die Inszenierung von unterschiedlichsten Begehren, die sich irgendwo vermitteln. Ja. Das ist ja ganz furchtbar. Dort spielt ja gerade Rivalität und Gewalt. Und wenn du das Konkurrenz, dann zusammenziehst mit einem anderen wichtigen Denker im Silicon Valley, nämlich Curtis Yarwin, der die demokratischen Verfahren halt vor allem als ineffizient kritisiert, dann kommst du eigentlich dabei raus, ich mache das jetzt ein bisschen einfacher, dass du sagen kannst, ja, wir haben da doch einen starken Hinweis darauf, dass der echte Staat, der gute Staat, gar nicht funktionieren sollte wie eine super basisdemokratische Veranstaltung, in der wir uns mit besseren Gründen überzeugen wollen. Also diese ganze Habermas-Idee, oder? Der zwanglose Zwang des besseren Arguments, das sich durchsetzen wird. Sondern wir brauchen starke monarchieähnliche Regierungsformen. Oder aufs wirtschaftlich übersetzt, wir brauchen Monopolstrukturen, die genau für etwas zuständig sind und darin dann in aller Freiheit das ganz Neue schöpfen können, ohne schon in Konkurrenz- und Abhängigkeitsverhältnissen zu stecken. Wenn du jetzt überlegst, was das auf Politik und auf Entscheidungsprozesse, die mit politischer Macht verbunden sind, bedeutet, dann ist es natürlich ein Ende der Demokratie. Ja. Dann geht es nur noch um die Frage, ist das eine Monarchie, die wir wollen, ist es eine Diktatur, die wir wollen, oder wie organisiert man das?
Ja, und ich würde sagen, an dem Punkt müssen wir auch einbiegen zu einer, ich sag mal, kritisch-theologischen Abschlussbetrachtung. Ja. Da würde ich schon sagen, spätestens da wird mir Peter Thiel natürlich zutiefst unheimlich und auch unsympathisch. Er hat eine ganz offene Skepsis gegenüber Demokratie, hat sich ganz offen auch demokratiefeindlich geäußert. Nach ihm müsste ein Staat geführt werden wie ein modernes Unternehmen, eigentlich mit einem CEO, der da durchzieht. Und auch an anderen Stellen, finde ich, lässt sich die Einsicht schwer von der Hand weisen, dass das, was Peter Thiel als Gefahr des Antichristen zeichnet, dass er wirklich immer wieder Tendenzen oder Haltungen aufweist, die ihn selbst in die Nähe einer solchen antichristlichen Figur rücken, zumindest nach seiner eigenen Vorgabe, weil er eben auch, also seine Fantasien, ich wüsste nicht, wie ich mir die denken soll, ohne zu erschauern vor den auch humanitären Konsequenzen einer solchen Weltsicht. Es ist, soweit ich das verstanden habe, wahnsinnig sozial darwinistisch populistisch wahnsinnig auf die Durchsetzung der Freiheit der Stärkeren gerichtet und ich wüsste nicht, wo er grundsätzliche Sicherungen eingebaut hätte in seiner Philosophie gegen Diskriminierung oder Ausbeutung von Schwächeren. Also das ist
nein, das nicht wüsste ich auch nicht. Oder? Ich glaube, das ist wirklich das Problem, wo ich jetzt auch sagen würde, da kippt das Ganze. Oder? Mhm. Ich kann die Ausgangslage mindestens ja verstandesmäßig nachvollziehen. Und ich kann verstehen, dass er sich vor einem Staat fürchtet, der selbst quasi in eine religiöse, in eine ideologische Rolle kommt. Oder der kommunistische Staat ist natürlich das absolute Feindbild, das er da kennt. Aber das Problem ist, dass er, wenn er dann diese Kontrolle von oben kritisiert, sie eigentlich durch nichts anderes ersetzen kann als durch eine weitere monopolistische Kontrollinstanz, die aber gar nicht mehr rechenschaftspflichtig ist. Und das finde ich so gefährlich, oder? Der Monarch ist nicht mehr rechenschaftspflichtig. Der Monarch muss nur regieren können. Letztendlich gilt nur das Potenzial, sich durchzusetzen, verschafft ihm die Legitimation zu herrschen. Mhm. Und das macht das Ganze dann natürlich überhaupt nicht mehr steuerbar.
Ja.
Und da verstehe ich nicht, wie er das mitgehen kann. Da muss ich auch ehrlich gestehen, verstehe ich nicht mehr, wie man das als christlich framen und verstehen kann, oder? Weil gerade christlicherseits würde ich jetzt immer stark machen, dass niemand diese letzte Gewalt haben darf. Schon gar nicht in einem monopolistischen Sinne, sondern dass Christinnen und Christen immer behaupten würden, dass niemand diese Macht hat, außer Gott selbst.
Ja.
Also, dass an der Stelle dieses autoritären Herrschers würden wir Christen doch immer sagen, eigentlich aber steht dahinter Christus und ihm werdet ihr Rechenschaft ablegen müssen. Mhm. Und dieses Ende ist euch nicht verfügbar.
Ja.
Ihr könnt es weder aufhalten noch herbeiführen. Es wird kommen und ihr werdet davor stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Das ist euch nicht verfügbar. Ihr könnt nichts dafür oder dagegen tun.
Ja. Ja, also mir bleibt Thiel sehr fremd und aber auch schillernd und ich muss zugeben, es kann auch einfach sein, dass ich mich an Dingen stoße, weil ich sie noch zu wenig durchdrungen oder verstanden habe, aber dieses Statement von dir jetzt auch, das ist ja sehr stark theologisch, christlich-theologisch ein Statement für die Unverfügbarkeit dessen, was im Christentum unter dem Ende verstanden wird und gar nicht so sehr, also vielleicht müssen wir an der Stelle auch diesen Begriff der Apokalypse nochmal christlich füllen, weil der bei Thiel und bei vielen anderen und auch im gängigen popkulturellen Sprachgebrauch eigentlich einfach gebraucht wird als Synonym für die Katastrophe, die Endzeitkatastrophe, die alles beendet. Und Apokalypse im Griechischen meint ja die Offenbarung, also die Offenbarung des Johannes.
Etwas wird heißt, aufgedeckt,
genau,
was vorher verborgen war.
Es geht nicht so sehr darum, da geht jetzt alles kaputt, sondern da wird etwas aufgedeckt und nach biblischer Überzeugung ist es natürlich, also man kann jetzt das verschieden füllen, aber man kann sagen, es wird aufgedeckt, das Welthandeln Gottes oder die Gegenwart Gottes in den Verwerfungen der Zeit, also in der Johannes-Offenbarung wird ja dann immer wieder so quasi der Vorhang weggezogen und dann wird der Blick auf den Thron Gottes freigegeben und man merkt, da sitzt aber noch ein Da ist quasi bei allem, was auf der Erde schief geht, und die Johannes-Offenbarung zeichnet das ja in düsteren Farben, Plagen und Kriege und alles, also wirklich die Gestirne fallen quasi auf ins Meer und so. Es ist ein Riesenchaos, das entsteht und dann zieht der Vorhang zur Seite und man merkt, da sitzt noch einer, da ist noch einer, dem entgleitet die Geschichte der Welt nicht völlig oder der hat quasi in diesem Chaos drin, verzweifelt der nicht, sondern der spielt das lange Spiel quasi oder der hat noch...
Er ist quasi der Souverän in dieser ganzen Sache, oder? Und ich finde das alles super richtig und wichtig, was du sagst. Ich glaube, wir müssen aber auch betonen, oder, dass das jetzt nicht einfach eine Geschichte nur ist über das Ende. Mhm. Also nicht etwas, was man sich einfach erzählt, um zu sagen, so wird es dann mal sein.
Ja.
Jetzt können wir alle beruhigt sein, sondern die Pointe dieser Geschichte liegt eigentlich im Impact, die sie haben soll auf die Gegenwart. Mhm. Weil es bedeutet, dass die Souveränität Gottes, die nur zeitlich verschoben ist, die aber jetzt schon gilt auf alles, was wir tun und lassen, alle menschliche Souveränität und Macht begrenzt.
Ja.
Und das bedeutet, ganz egal, ob du König bist oder demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt, du stehst eigentlich immer unter diesem Vorbehalt, dass Gottes Macht deine Macht begrenzt. Oder, wie man eben eschatologisch sagen würde, begrenzen wird. Und in diesem Zusammenhang finde ich eben auch, dass, weißt du, der liberale Rechtsstaat dann schon mehr ist als einfach die beste unter schlechten Regierungsformen oder sowas, wie man manchmal sagt. Ich glaube tatsächlich, dass der liberale Rechtsstaat eine wunderbare Ordnung ist, die theologisch, ohne selbst theologisch zu sein, das ist ganz wichtig, oder? Der liberale Rechtsstaat darf nicht theologisch sein, darf nicht religiös sein, aber er kommt quasi auf halbem Weg dem theologischen und dem religiösen so weit entgegen, wie es nur irgendwie geht. Diese liberale Ordnung ist fehlbar, sie ist träge, sie ist blind, sie ist langsam, sie ist selbstgerecht, das alles stimmt, das will ich gar nicht leugnen, aber sie begrenzt Macht, indem sie Entscheidungen an Verfahren bindet, indem sie Widerspruch nicht nur nicht unterdrückt, sondern wirklich herausfordert, in ihren Verfahren hören will. Sie macht Herrschaft anfechtbar. Man kann anders wählen, man kann ein Referendum ergreifen, man kann eine Entscheidung nochmal hinterfragen und letztendlich führt all dies dazu, dass sie verhindert, dass irgendeine Instanz unmittelbar sich durchsetzen kann und mit allem Recht hat, was sie tut.
Ja, absolut. Und das gefällt mir sehr gut. Wir sind in einer der letzten Folge sind wir doch auch schon mal an diesen Punkt gekommen, wo ich versucht habe, diesen Gedanken auszuformulieren, dass der liberale Rechtsstaat eigentlich wie das säkularisierte Pendant oder die säkularisierte Konsequenz aus einer zutiefst christlichen Einsicht und ich würde sogar sagen aus einer zutiefst reformierten Einsicht in die Versuchlichkeit und Gebrochenheit des Menschen ist. Also dass man dem Rechnung trägt, der Mensch ist ein Wesen mit sich selbst in Konflikt und ein Wesen, das einen immer wieder eine Neigung zeigt, Macht zu missbrauchen, sich auf rücksichtslose Weise gegen andere durchzusetzen und in diesem liberalen Rechtsstaat mit seinen Instrumenten und der Gewaltenteilung und so weiter, da wird, natürlich ist das keine absolute Garantie, aber da werden gewisse Exzesse menschlicher Selbstdurchsetzung werden begrenzt. Und dass ein Peter Thiel kommt und jetzt und das alles in Frage stellt und als ineffizient oder als, keine Ahnung, als unangemessen abtut, vor einem Antichristen warnt und dann aber selber in einer Art und Weise auftritt. Also wir reden von demselben Peter Thiel, der die Überwindung des Todes zu seinem Lebensprogramm gemacht hat. Also
gut, das ist jetzt doch mal ein ganz anderes Pass.
Ja, klar.
Aber es ist die ganze transhumanistische Geschichte, der er wirklich in einer materialistischen Lesart anhängt, oder? Wo er wirklich sagt, ja, Unsterblichkeit war schon immer ein großes Thema für die Menschheit, wir werden das noch erreichen.
Genau, ich wollte das eigentlich nur einspielen, weil er wirklich in vielen seiner Äußerungen und in seinem Programm eben nicht die Verkörperung menschlicher Bescheidenheit ist, sondern unglaublich steile Ansprüche hegt und die Idee von so jemandem jetzt, mir die Demokratie schlecht reden zu lassen und mir die Monarchie ans Herz legen zu lassen, so, das finde ich dann schon sehr unheimlich. Da würde ich mich sehr viel lieber auch reformiert theologisch auf eine Position zurückziehen oder eine Position stark machen, die von der Versuchlichkeit des Menschen weiß und sagt, in einer Demokratie sind eigentlich dann doch viele Dinge so eingespielt und geregelt, dass sie den absoluten Exzessen der Macht und der Rücksichtslosigkeit des Menschen irgendwo noch Schranken verweisen. Das ist ja immer noch am sympathischsten.
Ich habe in meinem kleinen Essay geschrieben, dass der Rechtsstaat die Zeit gegen die Ungeduld der Macht organisiert. Und was ich eigentlich damit meine, ist so ein Loblied auf die Langsamkeit.
Ja,
Oder weil Langsamkeit, das fällt mir schon auf, ist bei Curtis Yarvin und bei Peter Thiel immer nur ein Problem.
Es ist immer
etwas, was nicht gut ist. Es war aber auch in der Corona-Zeit immer ein Gegenargument gegen unsere langwierigen demokratischen, föderalistischen Verfahren im Vergleich mit China, weißt du?
Genau.
Und da glaube ich, nein, ihr unterschätzt das total, weil diese Langsamkeit, die hat eigentlich einen eigenen Wert. Die ist nicht einfach ein Defizit, sondern sie ist eine Art und Weise, wie man Macht dazu zwingen kann, sich zu begründen. Wie man sowas wie Verfahren aufrechterhalten kann, wie man Kontrolle und Rücksicht etablieren kann.
Ja.
Und deswegen würde ich dann halt schon sagen, also autoritäre Politik beginnt ganz oft mit der Verachtung dieser Langsamkeit. Und diese Verlangsamkeit, also diese Langsamkeit zu verachten, ist eigentlich eine Form der Ungeduld, in der sich dann Menschen in ihren Allmachtsfantasien selbst an die Stelle des Souveräns und letztendlich, wenn man es dann in dieser ganzen apokalyptischen, eschatologischen Geschichte ausführt, letztendlich auch an die Stelle Gottes setzen will.
Also zumindest im besten Falle, würde ich sagen, kann diese demokratische Langsamkeit dazu führen, dass sie eben den Rückhalt und die Willensbildung und Willenssicherung der demokratischen Bürgerinnen und Bürger irgendwo sicherstellt. Oder dass sie eben in dieser Langsamkeit und in diesen ganzen Diskussionen, wo man das abgleicht und austauscht und für und da wieder und wieder und so, dass man in diesen Prozessen auch den Rückhalt der Bevölkerung irgendwie gewinnt. Im besten Falle, auch wenn ich sofort bereit bin zuzugeben, dass es natürlich auch gerade in demokratischen Verfahren und Systemen natürlich Geschichten gibt, wo man Dinge ein Schritt vor und ein zurück und Dinge wieder rückabwickelt und dann ändert die Regierung und dann macht man 4 Jahre nach links und dann 4 Jahre nach rechts und am Schluss ist nichts gewonnen und so. Natürlich.
Ja, ich will dem auch gar nicht widersprechen, oder? Ich glaube einfach, die Falle, in die wir laufen, ist eigentlich dann so eine self-fulfilling prophecy, wenn wir an dieser Stelle so einer Ideologie von Peter Thiel folgen. Weil die Idee ist, ja letztendlich ist das ja alles, was er sagt, immer nur eine Reaktion auf einen bestimmten Ausnahmezustand, wenn man so will. Also weil quasi der Antichrist aufgehalten werden muss, darf der Katechon tun, was er tun muss und darf organisiert sein, wie er organisiert sein muss, um möglichst zeitnah, effizient und wirksam alles zu bekämpfen, was sich ihm da in den Weg steht. Und wenn du dir anschaust, wie jetzt die Trump Administration funktioniert, dann ist natürlich ganz vieles von dem, also dieses Regieren per Dekret, dieses Durchsetzen per Machtpoker, dieses Dealmaking, weißt du so, diese ganzen Geschichten oder auch, dass plötzlich ein Immobilienmakler zum Role Model von außenpolitischen Verhandlungen wird, das ist ja alles letztendlich nur auf dieser Folie lesbar, dass man sagt, es gibt da einen Ausnahmezustand und ich würde auch sagen, den gibt's mittlerweile tatsächlich. Es gibt diesen Ausnahmezustand tatsächlich, aber den haben sie ganz selbst geschaffen.
Der
war nicht da, als sie die Administration angetreten haben. Aber sie haben ein Chaos geschaffen, in dem eigentlich nicht mehr vernünftig regiert werden kann.
Ja, und das ist teilweise sogar ganz offensichtlich Programm gewesen, auch der Trump-Administration, Stichwort diese Eiseinsätze in Minnesota und so, wo man gesagt hat, jetzt wird da provoziert von diesen Bundesbeamten so lange, bis das Fass explodiert und dann kann man Kriegsrecht verhängen und dann hat man ganz andere Durchsetzungsmöglichkeiten. Genau. Ich habe nur zum Schluss den Gedanken noch, wir sind ja eingestiegen damit, dass Peter Thiel von diesen apokalyptischen Ängsten ausgeht und sagt, der Antichrist wird diese apokalyptischen Ängste bedienen und Frieden und Sicherheit versprechen. Und ich habe bis jetzt, bin ich den Eindruck nicht losgeworden, dass eigentlich auch Peter Thiels Antwort darauf eigentlich nicht die Angst vor der Apokalypse ist, sondern die Angst vor dem Antichristen, dass er eigentlich in einer ganz ähnlichen Weise, wie er sagt, der Antichrist macht sich die Ängste vor der Apokalypse zu nutzen, um seine Welteinheitsregierung durchzusetzen, habe ich das Gefühl, Peter Thiels Vision ist in der Gefahr, eigentlich am genau selben Punkt zu kranken, nämlich macht er sich nicht die Apokalypse, sondern wiederum die Angst vor dem Antichristen und dieser Einheitsregierung und diesem Kontrollstaat und diesem Steuerstaat und diesem und so, macht er sich zunutze, um seine Alternative durchzusetzen.
Ja, ich finde das eine ganz plausible Beobachtung, und ich glaube, auch da zeigt sich dann das reale Problem, was wir haben, oder? Wenn wir aufhören, nur Essays zu schreiben und drüber zu reden, sondern wirklich leben wollen und wirklich auch eine Öffentlichkeit gestalten wollen, muss man sagen, ja, Peter Thiel hat einen Punkt, dass die Angst zum Beispiel vor der Klimakatastrophe so lähmend sein kann, dass wir die Klimakatastrophe nicht angehen. Mhm. Also dann wäre das Bild des Antichristen tatsächlich sinnvoll an dieser Stelle, wenn man es denn brauchen will. Ich bräuchte das Bild gar nicht, um diesen Mechanismus sprachlich zu fassen. Aber wenn man das tun will, dann dort. Aber auf der anderen Seite ist doch die Gefahr genauso real, dass man eine Macht oder eine Regierung nach reinen Wirksamkeitsgesichtspunkten durchsetzt, die alle Errungenschaften, die wir eigentlich erarbeitet haben, zuerst killt, bevor man dann vielleicht überhaupt das Problem lösen kann. Ja. Also weißt du, was nützt es uns letztendlich, wenn wir eine monopolistisch agierende Superregierung haben, die diese Probleme lösen kann, aber wir können uns nicht mehr als Menschen verstehen in einem humanistisch-liberalen Sinn. Was ist dann gewonnen? Also deswegen, das würde ich immer sagen, es kann sich nicht nur daran messen, ob es ein Problem lösen kann, und ich wäre schon sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, sondern es muss sich auch daran messen, ob wir uns als diejenigen, die aus dieser Lösung herauskommen, überhaupt noch selbst verstehen können und wollen.
Ja. Ja, ihr Lieben, das war unsere heiße Folge zu Peter Thiel, Apokalypse, Antichrist. Und wie gesagt, es war ein Auftakt für ein Dreiergespann von Folgen, die sich mit rechtspolitischen Visionen im Kontext apokalyptischer Ängste auseinandersetzt. Nächstes Mal werden wir stärker auf diese evangelikal oder protestantisch-evangelikale Schiene eingehen. Für heute würde ich sagen, machen wir mal Schluss.
Ja, wunderbar. Ja, hey, wir wünschen euch eine gute Woche, egal ob ihr gerade in der Endzeit oder der Zwischenzeit steckt, und freuen uns, wenn ihr eure Gedanken dazu mit uns teilt. Ihr erreicht uns wie immer über Nachrichten auf Instagram, ihr könnt uns Mails schreiben, Manu ist auch ganz häufig auf Facebook, aber das wisst ihr bestimmt alle schon. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit, führt euch Gott.
Tschüss, bis nächste Woche. RefLab.